Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Kurzes Gedankenexperiment. Was fällt Ihnen zu den Schlagwörtern Blasmusik, Bayern und Mundart ein? Es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass Sie vielleicht an einen Biergarten oder an ein Bierzelt denken, in dem die Blaskapelle traditionelle Volksmusik scheppert. Wenn wir jetzt uns aber noch Funk, Jazz, Elektro- und Hip-Hop-Elemente dazu denken, viele tanzende Menschen und Sie Musiker, die die Bühne rocken, dann kommen wir gedanklich einem Konzert von La Brass Banda näher, das nicht nur im Bierzelt, sondern auch in Clubs, Theatern oder großen Konzerthallen stattfindet. Der Frontmann der Gruppe ist heute mein Gast. Guten Morgen, Stefan Dettel.
Guten Morgen nach Berlin.
Wie würden Sie denn ein Konzert Ihrer Band beschreiben?
Es ist sehr schwitzig alles. Also es ist eine Liveband richtig auf der Bühne. Das heißt, die Leute tanzen, alle schwitzen, singen ganz laut mit. Und es ist so im Idealfall ein Energieaustausch von der Bühne mit dem Publikum. Und ganz viel Leben ist drin. Also alles, was in der jetzigen Zeit leider nicht so richtig möglich ist, aber das ist ein typisches La Brass Banda Konzert.
Wie sehr fehlt Ihnen das zurzeit?
Ja, natürlich, der Austausch mit dem Publikum, der fehlt sehr. Wir leben schon davon, dass die Musik von der Bühne runter transportiert wird. Als ich studiert habe und dann später im Symphonieorchester gearbeitet habe, ich habe Klassik studiert, da war der Energieaustausch auf der Bühne nicht so stark. Du machst Musik, im Idealfall sehr schöne, energievolle Musik, und die Leute applaudieren dann noch ein Stück oder noch ein Konzert. Und bei La Brass Banda ist es so, dass das alles sehr direkt passiert. Also wir spulen die ersten paar Takte und dann kommt aber sofort vom Publikum die Energie zurück. Und das gibt uns dann wieder den Schub, dass wir dann quasi weiter Energie von der Bühne runterbringen. Und den Energieaustausch, den direkten, den lieben wir sehr und den vermissen wir natürlich auch momentan.
Wir holen uns heute ein bisschen was von dieser Energie. Einmal, indem wir natürlich in Erinnerungen schwelgen, aber es gibt auch ein neues Album von La Brass Banda, Tanzen. Ausgerechnet jetzt könnte man ja erst einmal denken, gerade jetzt, wo das eben mit dem Tanzen sehr schwierig ist. Oder ist der Zeitpunkt vielleicht gerade richtig, weil Sie damit eine Sehnsucht bedienen?
Ja, die Sehnsucht nach Musik, nach Menschen, nach dem Miteinander, Konzerte miteinander zu erleben, das ist schon was glaube ich, immer da ist. Also ich persönlich spüre das sehr. Ich bin sehr gern alleine in meiner Zeit, aber dann brauche ich unbedingt wieder Menschen, denen ich meine ganzen Sachen erzählen kann, denen ich von meinen Auslandsreisen, von die ganzen Erlebnisse erzählen kann. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Und ja, das hat man beim brutalen Lockdown so auch gemerkt, glaube ich, ganz früh, dass es mal cool ist, dass man mal wieder für sich alleine ist und dass man auch mal für sich Sachen neu überdenken kann, aber dass dann schon brutal was abgeht, wenn man so das Grundrauschen von anderen Menschen immer hat, so im Café oder im Biergarten oder im Konzert. Und das, glaube ich, unfassbar wichtig für die Menschen ist.
Wie sehr hat Sie denn Corona überhaupt getroffen, gerade als Band, die eben berühmt ist, als Live-Erlebnis?
Ja, dieses Jahr wäre schon eine große Tour gewesen. Also seit 12 Jahren sind wir auf Tour. Wir sind als Band jetzt auch eine Live-Band. Das heißt, in der Definition machen wir, sagen wir mal so, 99% unserer Arbeit ist einfach Live-Musik zu spielen. Früher war es also üblich, dass Bands einfach teilweise halt im Radio gelaufen sind oder halt auch im Fernsehen. Und ein Teil von dem Ganzen war auch eine Live-Performance. Das ist die letzten Jahre und besonders die letzten 12 Jahre hat sich das ein bisschen so entwickelt, dass halt im Fernsehen gibt es schon noch Schlager, das funktioniert. Aber hauptsächlich Bands, die sonst überleben müssen, müssen live spielen. Und für uns ist das ganz cool, weil wir total gerne live spielen. Aber sind in der Definition eine Liveband und dann ist dieses Jahr natürlich weggefallen.
Und wie stark trifft Sie das jetzt dann wirtschaftlich?
Ja, wir haben das Glück, dass wir dadurch, dass es schon 12 Jahre gibt, auch schon ein bisschen aufgestellt sind. Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt mit einem Büro. Bei uns arbeiten wirklich ganz fleißige Helferinnen und Helfer. Und dann hat man schon so ein bisschen einen Plan, dass man auch für so eine Notlage ein bisschen hergerichtet ist. Also für uns persönlich ist es nicht so schlimm. Aber natürlich, besonders für Bands in den ersten 3 Jahren, also wenn wir jetzt das im 3. Jahr oder im 4. Jahr passiert wäre, dann wäre das schon richtig brutal gewesen. Und dann hätte man so richtig hart kämpfen müssen, dass man da als Band, als Liveband überlebt.
Wir hören mal rein in das neue Album, damit jeder einen Eindruck bekommt. Disco Bauer, so heißt dieser Track.
Da kommt der Disco Bauer, wenn meine Viecher glücklich sind, dann tanzen die jeden an die Wand und haben's mal zu wenig Energie, kriegen's mal das Bier und ein Globuli.
scheißen auf zur Vollchemie, feiern die Bio-Anarchie, drum frisst man statt ein Avocado-Brot. Wir war Omas Krautsalat, der fliegt nicht um die ganze Welt, wächst wunderbar auf unserem Feld, nicht dass dein Brunch Tiramisu mehr Bonusmeilen hat als du. Dann wärst bestimmt zu dick zum Tanzen, kriegst einen fetten Pressfleischranzen, trink lieber Milli von Nachbarskuchen, dann passt er in die Disco schon.
Disco-Bauer von Labras Banda. Sie haben ja sich eine schöne Promo-Aktion ausgedacht, finde ich. Sie haben nämlich ihre Fans aufgerufen, Disco-Bauer-Momente zu schicken. Was ist da alles zusammengekommen bisher?
Ja, das ist sehr spannend, weil Bauer ist ja so in meiner Jugend, also ich bin jetzt so 38 Jahre alt, und in meiner Jugend war Bauer halt oft ein Schimpfwort. Und hey, du Bauer. Und dann war das halt so ein bisschen negativ behaftet. Und das hat sich die letzten Jahre, vor allem in Bayern, aber ich glaube auch in ganz Deutschland, ein bisschen geändert. Also die Bauern kriegen wieder super Wertschätzung und der Begriff Bauer ist immer mehr oder wird immer mehr cool. Und das finden wir super. Und wir haben schon vor 7 Jahren schon mal eine Nummer gehabt, die hat geheißen, ich bin Bauer, Bauer. Und die haben wir dann auch in Deutschland gespielt, aber auch in Amerika auf Tour. Und in Amerika ist die Nummer bekannt unter die Power-Power-Nummer. Und deswegen hat Bauer war für uns eigentlich immer ganz natürlich. Und haben jetzt eben so den Song gemacht, Disco Bauer. Und da gibt es ganz, ganz viele lustige Menschen am Land oder so, die halt quasi in ihrer Gruppe zusammen das Bauernthema auch spannend und interessant und auch modern interpretieren. Und die haben uns Videos geschickt. Ja, das war sau, sau cool.
Mit Treckern?
Alles. Alles, was man sich vorstellen kann. Es waren Hühner dabei. Sie haben Disco-Partys gemacht, wirklich im Kurstall. Die Kühe haben getanzt. Also wirklich total charmante, super Videos. Und ja, man merkt halt, dass einfach ganz viele Leute einfach super kreativ sind und auch so gute Gemeinschaften haben. Und ja, das finde ich immer am allerspannendsten, wenn Musik und so die Leidenschaft mit unserer Musik von Menschen dann auch genau gelebt wird. Und ja, das macht mich immer total froh und da habe ich immer ein super schönes Lebensgefühl.
Wann ist Ihnen eigentlich aufgegangen, dass sich traditionelle Blasmusik auch super als Basis für Tracks eignet, zu denen man jetzt zum Beispiel auch in Clubs tanzen könnte?
Ja, wie gesagt, also ich habe klassische Musik studiert und liebe Musik. Also ich höre immer nur total gerne Klassik und auch barocke Musik und Jazz. Und aber das Performen auf der Bühne, das Live-Musik-Erfahrung, da habe ich so richtige Musik erst wahrgenommen, als ich wirklich im Club gespielt habe. Also wenn ein DJ auflegt und Menschen tanzen dazu, sie singen dazu und ich spiele mit der Trompete, da habe ich das Gefühl gehabt, da erlebe ich Musik wirklich für mich persönlich als Musiker ganz neu. Und so hat es angefangen, dass man für uns eigentlich das ganz natürlich war, dass Blasmusik im Club, vor allem in Bayern auf dem Land, vor 10 Jahren, vor 11 Jahren so ein bisschen einen Rückenwind gekriegt hat. Die Leute haben das cool gefunden, das war lässig irgendwann und dann haben wir uns mit der ganzen Band, mal mit der ganzen Blasmusikband auf die Bühne gestellt und die Leute waren nicht irritiert, sondern sie haben noch mehr gefeiert und haben noch mehr gesungen und dann haben wir schon gemerkt, hey, man kann mit Blasmusik einen Club Musik machen.
Aber Sie sind ja auch in Wirtshäusern aufgetreten, gab es denn da keine Irritation, weil man da vielleicht doch irgendjemand was anderes erwartet hätte, wenn da steht, Blasmusikkapelle kommt?
Also die ersten Konzerte haben wir auch nicht in Bayern gespielt mit Labras Banda. Die ersten Konzerte waren in Bosnien, Kroatien und in England und in Clubs. Und da zählt nur die Musik. Da zählt nicht so die Definition, die du selber über dich hast. Du denkst auch als Musiker gar nicht so drüber nach. Du spielst einfach und freust dich wahnsinnig, wenn Menschen mit deiner Musik und deiner Performance eine schöne Zeit haben. Und so haben wir uns auch immer über die Auftritte im Ausland eigentlich so definiert, dass wir ganz normale Band sind. Und natürlich, wir singen auf Bayerisch und haben halt Tuba und Posaune dabei. Aber die Menschen ist es egal und ja, uns auch. Und deswegen ist die Definition so als bayerische Musik oder die Frage, ob das überhaupt funktioniert für uns, gar nicht so relevant.
Wobei, man muss ja auch sagen, in England gibt es ja eine ganz andere Tradition für Brasskapellen, ne?
Stimmt, die Auftritte, die wir gemacht haben, waren aber mehr in so Fantasy-Partys. Also es gibt in England, in London ja eine super, super spannende Musik- und Kulturszene. Die ersten Konzerte, die wir in London gemacht haben, waren so Feenpartys. Also da haben Menschen als Fee verkleidet gekommen oder haben irgendwie so Fantasy-Kostüme gehabt. Und wir waren halt die bayerische Band, die dazu Musik gemacht hat.
Wobei Fee und Tuba und Posaune bringe ich jetzt auch nicht unbedingt zusammen.
Doch, beides ist sehr skurril und beides braucht, glaube ich, sehr Publikum, das sehr tolerant ist. Deswegen passt das wunderbar.
Stefan Dettel, mein Gast, ist nicht nur mit La Brass Banda unterwegs, er ist auch Solomusiker. Rockstar hieß sein erstes Soloalbum. Das ist 2011 rausgekommen und von dem hören wir jetzt den Titel Vorbeigehen.
Loin, die Tour weh, leg die Nummer hin. Ja, auf zum Dinger, leg die Nummer hin. Die Sonne geht auf ihn, steht sie vor uns hin. Die Nacht vergessen ist noch schwer für mich. Genommen um mich, bleib jetzt nur bei mir. Wenn du nicht da bleibst, wer mag uns verlieren?
Mein Gast Stefan Dettel mit Vorbeigehen im Deutschlandfunk Kultur. Song von seinem ersten Soloalbum, das eher rockig war. Die letzte Platte ging dann mehr in Richtung Jazz und Soul. Ist Ihnen wichtig, sich immer mal in einer neuen Musikrichtung auszuprobieren?
Ja, das macht einem Musiker, glaube ich, überhaupt am meisten Spaß, einmal über den Tellerrand hinauszuschauen und mit anderen Musikern zusammen andere Musikrichtungen auszuprobieren und da musikalisch neue Erlebnisse zu sammeln. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das macht, glaube ich, also einen kreativen Prozess für einen Musiker aus. Und für mich persönlich ist das super, super spannend, wenn ich neue Einflüsse habe und vielleicht sogar dann eine CD oder Lieder produzieren und schreiben darf, die eine andere Stilrichtung haben. Und ja, da geht mein Herz eigentlich beim Produzieren immer richtig auf.
Sie sind ja ein begnadeter Trompeter. Wie sind Sie denn eigentlich zu dem Instrument gekommen?
Ja, mein Vater war Tuba-Spieler in der Blasmusik, so ganz klassisch. Und mein Opa war auch schon Trompeter, der auch damals schon mit einem Bus und mit anderen Blasmusiken in ganz Deutschland auf Tour war. Also so traditionelle bayerische Blasmusik. Aber ich habe mir immer schon, als ich Enkel bei ihm immer auf dem Schoß gesetzt bin, hat er dann immer schon gesagt, ja. Und dann haben wir in Flensburg gespielt, in einer großen Halle mit bayerischen Defiliermarsch und die Leute sind aufgestanden und haben gesungen dazu. Also er war immer schon ganz stolz auf das Blasmusik-Ding und das habe ich von meinem Opa schon ein bisschen mitgeerbt.
Ich glaube, Sie sind dann auch gemeinsam mit ihm und Ihrem Vater aufgetreten, ne?
Das war total cool. Also als junger, 12-jähriger, 13-jähriger Blasmusikant macht es wahnsinnig viel Spaß, mit einer Blasmusik auf Festl zum Spulen und Musik machen für die Menschen. Das ist wirklich als Jugendlicher ist immer noch so. Ich glaube, es gibt ganz viel in der Blasmusik, die das total feiern. Und für mich damals war es auch ganz was Besonderes.
Wenn man so sozialisiert wird mit Blasmusik, haben Sie sich denn damals auch schon für andere Musik interessiert oder fand die nicht statt?
Doch, so das, wenn man so das Gefühl hat, hey, ein junger Blasmusikant, der Trompete oder Klarinette in der Blasmusik spielt, macht ja nur das und ist dann total der Außenseiter. Das stimmt ja überhaupt nicht. Du bist ja ganz normaler Jugendlicher. Also zu meiner Zeit, ich war auch Skater und habe Nirvana gehört und habe mit der E-Gitarre so die ganzen Nirvana-Lieder noch gespielt. Also das funktioniert ja ganz normal. Aber dazu kommt halt, dass man halt in einer so einer sozialen Gruppe wie Blasmusik halt schöne Erlebnisse hat. Und das funktioniert in Bayern und in Österreich auch sehr gut nebeneinander.
Da gab es dann nicht irgendwie Mitschülerinnen oder Mitschüler, die gesagt haben, du mit deiner Blasmusik, das ist aber ein bisschen uncool.
Schon, aber man hat so super Erlebnisse und man darf wirklich auch viel rumfahren. Und als Jugendlicher macht es auch meistens Sinn, wenn du wirklich auch mit Freunden Sachen erleben darfst und halt im Idealfall mal rauskommst aus deiner Ortschaft. Und andere, du hast als Blasmusik, hast du oft so Partnerkapellen. Bei uns war eine Partnerkapelle in Südtirol, eine Partnerkapelle in Polen. Und dann kommst du rum und lernst andere Kulturen kennen, andere Menschen. Und das ist das, was ein Jugendlicher am meisten braucht, auch andere Menschen zum singen und sich da weiterzuentwickeln. Und deswegen war dann die Akzeptanz für die Mitschüler dann, glaube ich, schon auch da.
Wie groß war denn für Sie dann persönlich die Umgewöhnung, als Sie angefangen haben, im Klassik-Jugendorchester zu spielen?
Ja, für mich gar nicht so schlimm. Man probiert es sehr schön zum Spielen. Man probiert die Energie, die der Komponist reingelegt hat oder die man selber geschrieben hat, am besten zu transportieren. Und deswegen ist der Unterschied gar nicht so groß. Und Klassik war für mich sehr spannend, weil es da wirklich wahnsinnig schöne Literatur gibt. Das Erlebnis, in einem Symphonieorchester Musik zu machen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und deswegen habe ich der Musik nie so richtig krass unterschieden, sondern habe das Erlebnis immer an erster Stelle gestellt.
Was macht dieses Erlebnis für Sie so besonders?
Ja, da ist der ganze Körper aktiv bei mir und es findet irgendwie so ein Fluss statt. So der ganze Körper fließt und die ganze Energie und Melodien sprießen quasi aus dem Körper raus. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich bin, warum ich da bin. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und das, wenn ich auf der Bühne habe, dann ist das immer für mich ja, so Erfüllung von meinem Musikerleben.
Wie alt waren Sie eigentlich, als Sie selbst angefangen haben, Songs zu schreiben, Musik zu komponieren?
Ja, in Bayern gibt es so eine Songform, also wie kann man das sagen? Es gibt so kleine Liedformen, die nennen sie Weise. Das sind so ganz kleine Schnipsel, also die dauern meistens nur 15 Sekunden oder 20 Sekunden, sind meistens zweistimmig und bestehen eigentlich nur aus dem ersten Teil und vielleicht nur einem zweiten Teil. Und sowas habe ich als Jugendlicher auch schon immer gern geschrieben. Das spielt man bei uns bei irgendwelchen Anlässen, kommt quasi so als Zwischenspiel, kommt das immer. Und das habe ich schon ziemlich früh, ich glaube so mit 11, 12 Jahren, habe ich so die ersten Stücke geschrieben. Und so kommt man eigentlich ganz gut und ganz entspannt ins Komponieren rein.
Das ist dann ohne Text?
Manchmal auch mit Text, aber das meiste ist zweistimmig, zwei Melodien. Und genau, das ist sehr schön. Ganz viele Jugendliche schreiben das bei uns auch. Und ja, das macht sehr viel Spaß.
War das dann eigentlich unweigerlich, dass Sie Musik studiert haben? Oder gab es irgendwann auch mal eine andere Idee?
Ja, in der Schule hat mir Chemie sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben dann so ein Fach gehabt, das hat irgendwie geheißen, angewandte Chemie. Also was kann man mit Chemie im Leben anfangen? Ich verstehe nicht, wieso man überhaupt Fächer hat, die nicht angewandt heißen. Also ich finde, Schulfächer sollen alle angewandt sein. Also dass man wirklich was mit Mathe wirklich was anfangen kann und nicht ganz komplizierte Rechnungen erlernt, sondern angewandte Mathematik erlernt. Und so habe ich Chemie sehr spannend gefunden, weil ich das wirklich übertragen habe können auf mein normales Leben, was da chemische Prozesse passieren. Und ja, Chemie war schon auch interessant gewesen zu studieren. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in München geschafft und dadurch, da die Leidenschaft für Musik schon die größte war, habe ich dann auch studieren begonnen.
Was wäre gewesen, wenn Sie diese Aufnahmeprüfung nicht geschafft hätten? Hätte Sie das schwer getroffen?
Wenn du vor einem Musikstudium stehst, bist du ja schon im kompletten Musikertum drin. Also du, wenn du Musikstudium quasi die Aufnahmeprüfung beginnst, dann bist du meistens so zwischen 20 und 22 Jahre alt. Dann bist du aber schon ausgebildeter Musiker eigentlich. Also du spielst schon in Bands, du kriegst ja schon die erste Gage für Aushilfsgeschäftel in Blasmusiken mit deinem kleinen Ensemble. Also du bist eigentlich schon Musiker, wenn du da anfängst, sonst hast du eigentlich überhaupt keine Chance. Deswegen war das ja klar, dass ich weiterhin dann ein Musiker sei wäre. Ob das jetzt mit Studium ist oder nicht, das war da gar nicht so relevant.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast, der Musiker Stefan Dettel, der lebt auf einem Bauernhof im Chiemgau. Wie ist es dort?
Ehrlich gesagt, genauso wie man sich es vorstellt. Also das ist wild romantisch. Und ja, ich selber, ich liebe ja ganz komischerweise so bayerische Klischees total. Also wenn man sich vorstellt, ja, es gibt einen Maibaum und eine Kirche und da drunter ist ein kleiner Biergarten und da kann man dann vormittags sitzen und einen Wurstsalat essen und ein Weißbier dazu, dann bin ich das genau. Also ich liebe das wirklich. Ich fahre total gern aus Bayern raus und schaue mir die Welt total gern an und sammle neue Einflüsse, aber genauso gut bin ich totaler Klischee-Bayer und finde das auch gar nicht schlimm, sondern ja, ich mag das. Und am Bauernhof ist genauso, wie man sich es vorstellt. Alles nicht so ordentlich. Die Wände sind nicht alle super verputzt und es geht ein bisschen zu. Es laufen ein paar Tiere umeinander. Aber so mag ich das. Das ist wirklich mein Leben.
Was für Tiere laufen da umher?
Ja, wir haben eine Katze, die ist aber mehr so ein Haus, also die ist mehr so, wie sagt man, so eine Wachhund-Katze. Und die ist sehr, sehr lustig, hat einen sehr sturen Kopf. Und dann haben wir noch 6 Schafe dazu. Die Nachbarn haben noch Kühe, also ist genauso, wie man sich es vorstellt.
Stehen Sie dann auch im Stall, wenn Sie nicht unterwegs sind und scheren zum Beispiel die Schafe?
Nein, da muss ein Profi her. Also ich glaube, meine Frau würde das nicht gut finden, wenn ich die Schafe scheren würde. Selbst wenn das einigermaßen funktionieren würde, würde ich das nicht richtig machen. Also das ist ganz gut, dass man für so Sachen einen Profi holt, der sich wirklich mit den Tieren richtig auskennt. Also da mache ich nichts selber.
Sie haben gerade gesagt, für Sie ist es dann auch ganz nett, ab und zu mal aufzubrechen in die Welt. Und La Brass Banda kommt ja tatsächlich rum. Mexiko, Brasilien, Sie haben vorhin von den USA gesprochen. Ist es aber dann trotzdem immer mal so ein Angehen für Sie, weil Sie lassen ja dann tatsächlich da Ihr Idyll zurück?
Ja, beides miteinander komplettiert mich dann schon als kreativen Typ, glaube ich. Also ich brauche die Inspiration und andere Menschen und andere Musik und andere Gerüche. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu aber so im gleichen Anteil auch wieder dann totale Ruhe und Stringenz, wo ich dann wirklich für mich wieder durchschnaufen kann. Und die Kombination macht für mich sehr, sehr Sinn und fühlt sich für mich momentan total gut an.
Was nehmen Sie denn dann wieder von Ihren Reisen zurück mit nach Bayern?
Ja, das ist sehr spannend. Wir haben vor 3 Jahren haben wir eine große Reise machen dürfen. Das waren 6 Wochen, waren wir um die Welt und haben da sehr viele Länder gesehen, sehr viele Eindrücke. Und so die Erlebnisse, die kommen dann nicht gleich nach der Reise, sofort sind die verfügbar, sondern man ist dann wieder zurück und spielt dann wieder Konzerte und tourt dann wieder durch Europa. Sondern es kommt dann oft 1 Jahr oder 2 Jahre später, kommen dann so Eindrücke und auch wieder so das Erlebnis in dem Land, die Gerüche, wie haben Menschen tanzt, wie haben die auf Musik, auf verschiedene Musikstile reagiert. Und ja, das ist eine ganz spannende Entwicklungsphase für uns Musiker und Kreative, dass man da immer wieder neue Ideen und neue Inspirationen holen kann.
Welche Erfahrung aus dem Ausland hält da vielleicht besonders nach?
Super spannend war Kambodscha für uns. Das Land hat nicht so richtig viel, also es hat jetzt keine so Live-Szene nicht und also nicht so richtig funktionierende Musikszene. Da ist alles noch im Wiederaufbau auch. Die Menschen sind total höflich, total nett, aber auch noch ein bisschen verloren. Die versuchen auch das Beste, sich einfach wieder ihr Leben herzurichten. Und das war total spannend, wie Musik da so eine Brücke bauen kann auch und wir sofort mit Augenkontakt und mit Tanzkontakt eine schöne Zeit miteinander gehabt haben, wo Wörter eigentlich total schwierig waren und man weiß nicht, was man da sagen sollte oder man versteht es ja gar nicht, aber in der Musik war das ziemlich alles klar und ein schönes Erlebnis. Also das war schon ein besonderer Moment für uns.
Spielt das da eigentlich eine Rolle, dass Sie auf Bayerisch singen oder ist das letztlich wurscht, weil es ist sowieso eine Fremdsprache?
Ja, ich glaube, das ist für uns sehr spannend. Also ich glaube, auch Bayern verstehen unsere Texte teilweise nicht. Und in Deutschland sowieso nicht. Und in Europa ist lustigerweise, also wenn wir außerhalb von Deutschland Konzerte machen, stellt keiner die Frage, wieso wir bayerisch reden. Oder es fragt auch keiner, warum wir mit der Lederhose oder bayerisch singen. Das ist einfach so, weil wir scheinbar aus dem Landstrich sind. Also das ist lustig, dass wir Bayern sind und auf bayerisch singen, ist eigentlich nur in Bayern oder in Deutschland ein Thema. Außerhalb von Deutschland ist es für alle sonnenklar, dass wir halt so singen, wie wir singen und also ausschauen, wie wir sind.
Können Sie denn eigentlich auch Hochdeutsch?
Ich probiere es immer, aber mir gelingt es natürlich nie. Also sobald ich Hochdeutsch reden muss, Sie merken es ja, komme ich ins Stottern und kann nicht so fließend reden. Aber ich möchte natürlich auch verstanden werden, deswegen bemühe ich mich immer, deutlich zu reden. Aber natürlich, wenn ich auf Bayerisch rede, fällt mir das wesentlich leichter und ich kann da auch Gefühle oder Stimmungen auch viel besser ausdrücken.
Ja, was Sie nicht wissen, ab und zu, wenn es zu schwierig wird, blenden wir schon mal Untertitel ein.
Ja, hoffentlich.
Bayern gilt ja nun eher als konservativ. Wie würden Sie sich da verorten?
Im jugendlichen Alter war ich, glaube ich, auch konservativer wie jetzt. Ich habe durch die Erlebnisse und vor allem vor Hilfsbereitschaft, die wir im Ausland erfahren haben, habe ich meinen Horizont, glaube ich, schon so erweitern können, dass ich mittlerweile nicht mehr so konservativ bin, sondern das Leben, das bunte Leben total genieße und die Wertschätzung, die Menschen gegenüber haben, auch brauche. Also ich finde Bayern überhaupt nicht konservativ. Also das Bild, das von Bayern oft gegeben wird, auch von der Politik vielleicht her oder auch von dem ganzen Trachtenwahnsinn, der da bei uns oft teilweise passiert. Ich glaube, da ist es nicht die Realität. Also Jugendliche gingen mit den Trachten und mit den Traditionen total entspannt um. Wir finden das schön, wir finden das auch cool. Aber das ist nicht alles, sondern das ist halt auch genau ein Teil von unserer Kultur und ein Teil von unserer Gegenwartskultur. Und wir mischen die für uns so und respektieren die. Und das ist für mich Bayern und das macht sehr viel Spaß.
Gibt es denn aber trotzdem auch etwas, was Sie vielleicht ärgert an Bayern?
Ja, natürlich. Also wie kann man das sagen? Wenn sich Bayern immer so übertrieben als Bayern darstellen, dann finde ich das einfach immer komisch. Genauso gut wie Berliner sind nicht alle so typische Berliner, sondern da ist die Vielfalt auch das Spannende und das Schöne. Und das finde ich, das ist in Bayern genauso. Die Vielfalt in Bayern ist das Spannende. Das ist in Bayern schon unsere Urkultur eigentlich. Also Bayern ist ja kein Land, was immer schon so da ist, sondern wir sind auch ein Land, das quasi ein Melange ist aus vielen Kulturen, aus vielen Musikrichtungen, aus vielen kulturellen Einflüssen. Und das sind Bayern auch. Und das finde ich schön. Und das wird viel mehr nach draußen getragen werden, wie so eine Tradition, die so oft gespielt da ist und überhaupt gar nicht in der Realität da ist.
Wir haben gerade schon von den vielen Reisen mit der Band gesprochen. Wie sind Sie eigentlich auf den Touren unterwegs? Mit dem Bus immer alle zusammen oder reisen Sie da getrennt an?
Wenn wir in Deutschland und Europa unterwegs sind, dann haben wir meistens so einen Schlafbus. Da kann man in der Nacht dann immer wunderbar schlafen und wacht im Idealfall dann in der Ortschaft oder in der Stadt auf, wo man gerade spielt. Und das ist für uns eine sehr angenehme Reisemöglichkeit. Wenn wir kleinere Wege haben oder das mit dem Auto fahren können, dann fahren wir oft einmal mit 2-3 Autos hin. Und natürlich in große Reisen, dann bleibt oft nichts anderes übrig, dass man dann auch mit dem Flugzeug reisen muss. Aber wir machen dieses Band immer miteinander und es ist eigentlich immer so ein bisschen wie Klassenfahrt.
Die Kernband, das sind ja 7 Leute. Gibt es da eigentlich auch mal sowas wie Grüppchenbildung?
Wir können es ungefähr so sagen, wenn jemand von außen bei uns mitfährt, also Journalist oder Filmmacher oder sowas, dann haben die immer total erschrocken, weil wir unfassbar direkt miteinander umgehen. Also es wird sofort, wenn irgendjemand blöden Spruch sagt, wird sofort dagegen geschossen und es explodiert sofort, aber der Rauch verzieht sich dann auch wieder schnell. Also es gibt immer wieder Grüppchenbildungen, aber die werden ja sofort dann auch wieder torpediert und ja, wir haben ein sehr lebhaftes Miteinander und deswegen, glaube ich, funktioniert es ja so gut.
Lebhaftes Miteinander oder ist das schon ein handfester Streit dann?
Ja, wenn, von außen betrachtet kann das, glaube ich, schon einmal so ausschauen, aber durch das Direkte weiß auch jeder, glaube ich, woran er ist. Also es wird nichts verschwiegen oder wir brauchen dann auch nicht nach einer Tour oder nach einem Konzert so den Stuhlkreis, um was auszureden, sondern es ist direkt alles schon ausgeredet und jeder darf mal einen Fehler machen, jeder darf sich einen Ton mal vergreifen.
Worüber zoffen Sie sich denn dann?
Ach, das kann alles sein. Natürlich, wenn jemand genervt ist oder vom Tourstress natürlich sind oft einmal, man ist oft monatelang auf Tour und mit irgendwas ist man unzufrieden und dann explodiert das in irgendeiner Sache, die mit ihm überhaupt nichts zu tun hat. Und ja, das sind meistens nur Kleinigkeiten. Also so richtig ganz gravierende Fragen haben wir nie, sonst würden wir, glaube ich, auch nicht schon seit 7 Jahren oder seit 12 Jahren auf der Bühne stehen.
Werden denn dann eigentlich Entscheidungen demokratisch getroffen oder haben Sie als Gründer der Gruppe schon das meiste zu sagen?
Ja, da hat auch jedes Bandmitglied auch so seinen großen Kompetenzbereich. Also wir haben unser Posaunist ist zum Beispiel ein sehr ruhiger Typ, der schaut immer wieder, dass er Ruhe einkehrt in die Band. Also ich bin ein sehr, wie sagt man, emotional aufgewühlter Typ. Bei mir funktioniert immer, muss immer alles schnell mit Energie passieren. Und so hat eigentlich jeder seinen Kompetenzbereich und in seinem Kompetenzbereich darf auch jeder dann quasi auch überdemokratisch einmal selber Entscheidungen fällen.
Wenn Sie so viel unterwegs sind, wie bleibt da eigentlich noch Zeit für Ihre anderen Projekte? Also Sie geben ja zum Beispiel eine Zeitschrift raus, die heißt MU, das ist eine Zeitschrift für regionale Kultur. Dann haben Sie mit Ihrer Schwester einen Radiosender gegründet, Radio Bu. Wie funktioniert das alles parallel?
Ja, also das ist eigentlich alles aus der Not heraus geboren. Als wir das Magazin MU begonnen haben, vor sechs Jahren, haben wir in Bayern einfach kein Musikblatt gehabt, das sich mit Gegenwartskultur beschäftigt. Und das haben wir alle traurig gefunden. Und ein paar Kollegen, die damals noch beim Musikexpress gearbeitet haben, haben gesagt, ja, der Musikexpress geht jetzt von München nach Berlin, aber sie haben eine Familie in München und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben mal überlegt, ha gut, wir könnten doch in Bayern wirklich so ein Kulturmagazin brauchen und haben das dann gegründet. Und beim Radio ist das Gleiche. In Bayern haben die Radiosender halt auch nicht oft so cool. Und wir haben wirklich eigentlich nur einen richtigen Kultursender in Bayern. Deswegen haben wir einen Radiosender aufgemacht, der sich um junge Bands kümmert. Da werden junge Bands gleich mit Popbands aus der ganzen Welt gespielt. Und ja, der Radiosender macht da sehr viel Spaß.
Auch weil Sie das Gefühl vielleicht hatten, dass Ihre Musik zu wenig in anderen Programmen gespielt wird?
Ja, ich habe mich natürlich die ersten Jahre schon immer geärgert. Also die ersten 4-5 Jahre, wir haben auch super Kontakte gehabt zu den großen Radiostationen und die ganzen Redaktionen haben dann gesagt, hey, wir finden Musik wirklich super, hey, cool, wir können leider nie was spielen. Und dann haben wir gesagt, das macht natürlich für uns auch wenig Spaß. Und mittlerweile sind wir als Liveband aktiv und sind jetzt nicht so auf die bayerischen Radiosender direkt angewiesen, sondern freuen uns immer, wenn einfach Menschen aus der ganzen Welt auf die Konzerte kommen. Aber finden das jetzt schon cool, auch wenn junge bayerische Bands einfach ein bisschen eine Plattform haben, wo ihre Musik gespielt werden kann. Und das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ich habe schon erzählt, diesen Radiosender, den machen Sie zusammen mit Ihrer Schwester. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit unter Geschwistern?
Ja, meine Schwester ist klar die Chefin. Also sie ist total musikbegeisterte Journalistin und macht das wirklich fantastisch. Und sie macht aber auch nicht nur die Sendungen, sondern wir haben da so ein Netzwerk auch mittlerweile von über 150 bis 200 Radiomacher, teilweise privat, teilweise auch professionell. Und die machen die Sendungen. Und das ist quasi das Herz von Radio Bu. Und genau, meine Schwester leitet das Ganze, koordiniert das und ich habe quasi kein Mitspracherecht, was auch ganz wichtig ist.
Und ist das dann so ehrenamtlich, also wenn Sie sagen, da 200 Leute machen mit oder zahlen Sie da auch Honorare?
Nein, wir sind eine gemeinnützige GmbH und das heißt, wir dürfen auch kein Geld verdienen, sondern wenn wir Geld kriegen, irgendwo von Spenden, wird das sofort wieder investiert und unsere Radiomacher sind alle ehrenamtlich und machen das von teilweise zu Hause oder von ihrem Studio aus, die Sendungen für uns, genau.
Wenn wir jetzt über diese anderen Projekte sprechen, welche Priorität hat da eigentlich die Band?
Ja, für mich ist das auch alles so, also gehört das alles zusammen. Wenn man auf der Bühne arbeitet und wenn man Konzerte organisiert oder Promo-Akturen startet oder mit jungen Bands zusammen Programme erarbeitet, dann ist das so ein großes Miteinander. Also ich sehe meine Arbeit oder meinen Beruf eigentlich so, dass ich jeden Tag an der Musik arbeite, ob das jetzt mit meiner Band ist oder ob das im Magazin oder im Radio ist oder bei Workshops, das ist eigentlich immer für mich ziemlich das Gleiche und da fühle ich mich gar nicht so aufgesplittet in verschiedene Berufe.
Es gab ja aber auch schon einige Bandmitglieder, die mittlerweile eben nicht mehr dabei sind, neue sind dazugekommen. Ist das für Sie auch irgendwann eine Option, La Brass Banda zu verlassen?
Ja, für mich ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil ich im Idealfall, glaube ich, mache ich mit 80 und mit 90 Jahren noch ein bisschen Musik und bin mit dem Stuhl dort und mache mit der Trompete noch vielleicht zwei, drei Töne, wenn das irgendjemand hören möchte. Also das war meine Idealvorstellung von meinem Leben. Deswegen, also ich, im Idealfall werde ich die Musik so auch mit La Brass Banda nie aufhören. Aber natürlich gibt es Bandmitglieder auch, die halt dann, wo die Familie dann einfach mal sehr viel wichtiger wird. Das Tourleben, wir sind ungefähr 100 bis 120 Konzerte im Jahr. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und das muss auch wirklich Teil von deinem Leben sein. Also du musst das wirklich sehr, sehr mögen, dass du das auch wirklich länger schaffst. Und da ist auch verständlich, dass das nicht für jeden der hundertprozentige Lebensinhalt ist.
Aber für Sie passt das?
Ja, ich kann leider nicht anders. Also wenn ich mal daheim sitze dann und bin jetzt quasi ja notgedrungen die letzten Monate zu Hause gesetzt und meine Frau sagt, sie freut sich so, wenn endlich die Tour wieder losgeht, dass ich raus kann und immer hippelig umeinander hupfe und ja, ich brauche das. Für mich ist das wirklich Lebenselixier.
Sagt Stefan Dettel. In dieser Woche erscheint das neue Album seiner Band La Brass Banda und tatsächlich soll es in diesem Monat auch noch Konzerte geben. Was ist da geplant?
Ja, wir haben die letzten 8 Wochen mit der DIHOGA, das ist ein Gaststätten- und Hotelverband in Bayern, unter Staatsregierung Planungen gehabt, wie kann man Konzerte machen in Bayern in der besonderen Situation. Und im Biergarten funktioniert das bei uns recht gut in Bayern. Und dann haben wir die Idee gehabt, hey, wir könnten doch im Biergarten Konzerte machen. Ganz entspannt, die Leute sitzen quasi auf ihren Plätzen und wir machen einfach Musik. Und das haben wir mit einem Hygienekonzept abgestimmt, mit den Gesundheitsbehörden alles geklärt. Und da dürfen wir jetzt am 24. eine Woche lang durch Bayerns Biergärten spielen und wieder ein bisschen das Konzerterlebnis für uns und auch für die Menschen versuchen zurückzuholen.
Wie viele Leute können dann dabei sein?
Bei den Konzerten hängt es immer vom Biergarten ab, weil die Biergarten haben in sich ein sehr gutes Konzept immer. Da gibt es bestimmte Größen, also an einem Tisch. Momentan ist es so, dass in Bayern an einem Tisch, an einem Biertisch so 10 Personen sitzen können. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und genau, ich glaube, die Leute freuen sich wahnsinnig, dass sie wieder Live-Musik hören. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder Musik spielen dürfen.
Gibt es da noch Karten oder wie geht das?
Das ist entspannt. Also Eintritt ist frei. Da kann man einfach beim Wirt anrufen und fragen, ob es nur einen Platz gibt. Und dann sitzt man sich da hin, macht Brotzeit, trinkt sein Spezi, sein Wasser oder sein Bier und hört Musik. Also im Idealfall ist es ganz entspannt und ja, ich freue mich schon auf so ein wunderbares Konzerterlebnis.
Sehr schön. Also rufen Sie einfach mal beim Biergarten bei sich in der Nähe an und fragen, ob La Brass Banda demnächst vorbeikommt und dann haben Sie gemeinsam einen schönen Abend. Stefan Dettel, vielen Dank, dass Sie heute Vormittag mein Gast waren und viel Erfolg für das neue Album.
Vielen Dank. Liebe Grüße.